SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1. Leute, ich begrüße ganz herzlich den ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Nicole.
Wir sind Kollegen, wir duzen uns. Du bist promovierter Jurist. Die Rechtsredaktion sitzt klassischerweise in Karlsruhe, denn dort sind zwei der höchsten deutschen Gerichte, Bundesverfassungsgericht, Bundesgerichtshof. Wie oft zieht es dich denn dahin?
Fast täglich in normalen Zeiten. Und da wir keine normalen Zeiten haben, sind auch die Verhandlungen im Gerichtssaal vor Ort weniger geworden. Das nimmt gerade langsam wieder Fahrt auf. Aber das ist mein täglicher Beritt, da hinzugehen und vor Ort zu sein in Karlsruhe. Das ist mir von der Rechtsredaktion schon seit 70 Jahren, auch als diese hohen Gerichte, die du genannt hast, da hingekommen sind. Seitdem berichten wir eben als Journalisten über das Thema Recht und Justiz.
Wir wollen so ein Zwischenfazit ziehen in Sachen Corona-Pandemie und Gerichte, wie sie gearbeitet haben. Das sind ja unglaubliche Zahlen, was da an Klagen eingegangen sind. Mehr als 10.000 Eilverfahren gegen die Auflagen, mehr als 250 Verfahren laufen beim Bundesverfassungsgericht gegen das verschärfte Infektionsschutzgesetz zur Bundesnotbremse. Also Corona hat deine Arbeit, glaube ich, massiv verändert, muss man sagen. Ne?
Absolut. Seit März letzten Jahres machen wir fast nur noch Corona-Rechtsthemen, auch ein paar andere Urteile, die spannend sind, dann freuen wir uns fast immer. Aber es ist ja auch so, der Staat greift seitdem massiv in die Rechte aller Menschen ein. Er hat seine Gründe dafür, aber es ist eben heftig. Und sowas muss dann quasi auch vor den Gerichten landen. Und die waren auch am Anfang so ein bisschen in so einer Schockstarre, hatte ich den Eindruck. Weil man ja auch lange Zeit überhaupt nicht wusste, was ist das eigentlich, dieses Virus? Aber je klarer das dann nach und nach so wurde, desto mehr haben die Gerichte dann auch genauer hingeschaut.
Die waren dann gefordert, wobei es ja auch interessant ist, Verfassungsrechtler haben ja immer wieder eine stärkere Einbindung der Parlamente gefordert. Mhm. Und es hat sich dann interessanterweise ein Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte gegründet. Kannst du das einordnen? Wie wurden die gehört?
Naja, dass man, wenn so massiv in Rechte eingegriffen wird, dass man da kritisch drauf schaut, das gehört ja auch zu Juristinnen und Juristen. Es geht dann immer darum, wie weit geht solche Kritik? Also das jetzt gar nicht mal speziell auf dieses Netzwerk, aber wenn man dann so Begriffe wie Corona-Diktatur hört und aber Leute das auf einer Demonstration sagen können, dann denke ich mir immer, nun, in einer Diktatur wäre so eine Demonstration gar nicht möglich. Und es gibt weiterhin Freiheitsrecht und zum Beispiel, dass man auch noch in Grenzen demonstrieren darf, das haben auch die Gerichte und auch am Anfang das Bundesverfassungsgericht schon auch mal gesagt, so komplett Verbote. Das ist, wenn man auf die Grundrechte schaut, immer was Schwieriges.
Wobei da ja auch Medienwissenschaftler gesagt haben, dass dort viele Fehler gemacht wurden, auch seitens der Medien dann, dass man viele Demonstrierende einfach in einen Topf geworfen hat. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber da muss man natürlich auch selbst immer drauf achten. Absolut. Jetzt wurde im Oktober 2020 im Bundestag abgelehnt, einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Pandemie einzusetzen. Aber jetzt werden doch wieder Stimmen laut. Wie ordnest du das ein?
Tja, also, dass man das nacharbeitet, insgesamt dieses Thema, das fände ich schon wichtig. Ich bin noch nicht ganz entschlossen, ob der Untersuchungsausschuss da das richtige Mittel zu ist. Aber was nicht passieren darf, ist, dass man jetzt hoffentlich bald sagt, okay, Pandemie klingt ab und wir vergessen das alles. Das muss man nacharbeiten, auch bei dem Thema, über das wir heute reden. Also dieses Infektionsschutzgesetz, das ist ja inzwischen das berühmteste Gesetz, das wir so haben, ne? Ja. Vorher Schattendasein, jetzt kennt jeder das so. Da wurde in ganz kurzer Zeit ganz viel geändert. Und Gesetze ändern in Hektik ist oft nicht gut. Das heißt, ich würde der Politik dringend empfehlen, wenn es jetzt etwas abflacht, in diese Paragraphenwüste nochmal reinzuschauen, wo widerspricht sich was, was muss man wirklich noch besser machen, was macht der Bund, was machen die Länder, weil das ist ja alles auf dem Rücken der Menschen, also unserer Hörerinnen und Hörer heute, was da drin geregelt ist. Deswegen, das kann man nicht einfach abhaken, sondern muss es nacharbeiten.
Sprichst du im Grunde auch ein Thema an, was uns auch noch beschäftigen wird? Denn noch hat das Bundesverfassungsgericht ja nicht entschieden, ob die Bundesnotbremse verfassungskonform war. Wir reden darüber gleich.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Sind Ausgangsbeschränkungen mit dem Grundgesetz vereinbar? Die Frage wurde von vielen Seiten gestellt, sowohl AfD, FDP, die Grünen, Vereine, Einzelpersonen. Alle hatten beim Bundesverfassungsgericht Klage eingereicht. Frank Bräutigam ist bei uns, der ARD-Rechtsexperte. Die Eilanträge gegen Ausgangssperren, die wurden ja abgelehnt. Doch gibt's immer noch keine grundsätzliche Entscheidung. Im Hauptsacheverfahren heißt das. Warum?
Das sind auf den ersten Blick normale Abläufe dort. Also dieses Eilverfahren, Eilanträge, da geht es darum, ein Gesetz vorläufig zu stoppen. Und die Hürden dafür, die sind traditionell sehr hoch. Dem Gesetz muss quasi auf der Stirn geschrieben stehen, das geht so nicht. Und da haben die Richterinnen und Richter gesagt, das sehen sie nicht. Und sie prüfen das in einem großen Urteil, Hauptsacheverfahren, das hast du gesagt. So. Und es ist auch durchaus üblich, dass das etwas dauert. Ich habe mir nur meine Gedanken gemacht, das ganze Land, wir alle weichen ja gerade von Schema F ab und brechen Strukturen auf und ändern Linien und so weiter. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das Verfassungsgericht relativ schnell, also jetzt im frühen Sommer, auch die abschließende Grundsatzentscheidung erstmal zu so einem Punkt wie diese Ausgangsbeschränkung in der Nacht trifft, damit Leute einfach Orientierung haben, wo sind Grenzen erreicht, was geht. Das wird noch ein bisschen dauern, schneller als üblich. Die haben jetzt Fragenkataloge rausgeschickt, Frist Ende Juli. Das heißt, es kann im Laufe dieses Jahres schon auch noch was kommen. Das ist dann noch relativ schnell. Ich, habe ich aber schon gesagt, hätte mir gewünscht, dass das ausnahmsweise mal gesagt, wir machen jetzt ein ganz schnelles erstes großes Corona-Urteil.
Und ich glaube, da stehst du nicht alleine damit da, denn das Gesetz trat ja am 23. April in Kraft, die Bundesnotbremse. Und diese Ausgangssperren, ich meine, da muss man ja im Grunde schnell entscheiden. Jetzt wirkt es doch so, jetzt sind die Ausgangssperren aufgehoben. Fühlt man sich als Bürgerin, als Bürger nicht davon Seiten der Justiz sogar verschaukelt, wenn es ganz spät so eine Entscheidung kommt?
Verschaukelt muss jeder für sich entscheiden und man muss einfach auch dazu wissen, dass im Laufe des Jahres unter normalen Bedingungen für das Verfassungsgericht wirklich noch schnell wäre. Aber ich habe ja geschildert, dass es eben gerade keine normalen Bedingungen sind und ja, die werden sich auch ihre Gedanken machen da intern und es ist auch nicht so, dass die da Däumchen drehen. Also das ist wirklich nicht der Eindruck.
Wie gehen die denn jetzt gerade damit um? Wird da täglich sich mit befasst? Doch wahrscheinlich nicht.
Also da ist ein ganz großer Schwerpunkt drauf, glaube ich doch. Also es gibt ja immer die Beratungen eines Senates, das sind 8 Richterinnen und Richter. Die treffen sich in einem Raum, inzwischen auch mit viel Abstand und diskutieren dann die rechtlichen Fragen, oft auch sehr streitig. Und dann geben sie der Politik die Möglichkeit, auf Fragen zu antworten. Die wollen dann etwas wissen und dann schreiben sie einen Urteilsentwurf. Ich frage mich zum Beispiel, ob so eine mündliche Verhandlung im Karlsruher Gerichtssaal geben wird. Bei den ganz großen Themen ist das oft so, ist die Ausnahme, aber bei den dicken Themen ist das so. Da war jetzt aber auch die Tendenz, ist schwierig, auch wegen Corona, aber eigentlich gehört so etwas auch im Gerichtssaal diskutiert, Argumente austauschen und dann ein schnelles Urteil, das wäre gut.
Jetzt gab es ja schon manche Gerichte, die etwas entschieden hatten. Das Mainzer Verwaltungsgericht beispielsweise hatte gesagt, die Ausgangssperren seien voraussichtlich rechtswidrig. Andere Gerichte entschieden anders. Also hat da jetzt tatsächlich jeder Richter, jede Richterin seine eigenen Vorstellungen?
Naja, es ist durchaus üblich. Wir haben verschiedene Gerichte in Deutschland und einen Instanzenzug. Und da gibt es gerade bei solchen Fragen auch mal unterschiedliche Meinungen. Das ist nicht schlimm. Ich persönlich finde, bei diesem Ausgangsbeschränkungspunkt, also das ist mir ein Schritt zu weit. Also es geht wirklich darum, ob ich nachts noch alleine auf die Straße gehen darf. Und wenn ich da nicht gefährlich bin, der Staat braucht ja immer Gründe, um meine Rechte einzuschränken. Wenn ich da nicht gefährlich bin, bin ich der Auffassung, in diesem einen Punkt darf ich selber entscheiden, wann ich rausgehe. Es war interessant, ich habe das auch kommentiert in den Tagesthemen und die Rückmeldungen sagen, ja, warum musst du denn abends auch rausgehen? Kann man da nicht mal einfach auch drin bleiben? Und da sage ich, Vorsicht, da verschiebt sich was. Weil erstmal kann ich selber entscheiden, wann ich rausgehe und der Staat braucht die Gründe. Also wir sollten nicht in so ein Denken verfallen. Es ist eigentlich normal, wenn man wenig darf. Und dass man was darf, ist die Ausnahme. Das muss umgekehrt sein.
Absolut. Es hat ja auch Menschen dagegen geklagt, die beispielsweise Krankheiten hatten und gerade nur in der Nacht, in der Ruhe draußen sich aufhalten konnten.
Oder die Mutter, die Alleinerziehende, die abends um 9 die Kinder dann im Bett hat und nach dem Homeoffice vielleicht echt mal durchatmet. Sagt die Nachbarin, guckst du kurz und ich gehe mal um den Block.
Babysitterin, die nicht mehr nach Hause käme, dann solche
genau.
Beispiele.
Also ich stelle damit nicht diese ganzen Corona-Maßnahmen, viele davon sind wichtig und sinnvoll, aber an diesem einen Punkt, glaube ich, wurden Grenzen überschritten. Ob das die Gerichte dann am Ende so sehen, einige haben es schon so gesehen, das ist dann der Job von Karlsruhe.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Obwohl sie wieder öffnen dürfen, legen viele Unternehmen Verfassungsbeschwerde ein. Frank Bräutigam, auch jetzt Anfang Juni gingen ganz besonders viele Klagen ein. Kannst du das einordnen? Warum ist das so?
Ja, es geht natürlich ganz massiv ums Geld. Also vielen Händlern, Händlerinnen ging es an die Existenz. Das haben wir auch als Kundin mitbekommen. Und natürlich sind viele der Maßnahmen auch umstritten. Man kann nicht immer sofort nachvollziehen, warum durfte das eine Geschäft noch weiter aufmachen, das andere musste aber schließen. Das heißt, man kann ja schon Argumente finden, dass die Politik da vielleicht in Teilbereichen auch im Nachhinein nicht richtig gehandelt hat. Unter riesen Zeitdruck, das ist ja auch nicht immer einfach, aber das muss man kontrollieren. Und da ist natürlich der Weg, Entschädigung zu verlangen, dann liegt auf der Hand. Und es gibt auch in diesem Infektionsschutzgesetz einen Paragraphen, der sich mit Entschädigungen befasst. Aber es ist wie so ganz viel bei dem Corona-Thema Neuland, ob der jetzt für so eine Situation wirklich Geld bringt und anwendbar ist. Das weiß noch niemand und das muss jetzt geklärt werden.
Da wird dann immer wieder auf den Gleichbehandlungsgrundsatz aus Artikel 3 des Grundgesetzes verwiesen. Lässt der sich denn dann so unterschiedlich auslegen, dass der eine sagt, ja, Schuhladen kann man öffnen, der andere sagt, nee, Schuhgeschäft auf keinen Fall?
Gerade bei Grundrechten, also Gleichbehandlung oder es geht ja auch viel um Eigentumsgrundrechte der Händlerinnen und Händler, da gibt es eben nicht so den einen Automaten, wo man den Fall oben reinwirft und das fertige Ergebnis kommt unten raus. Das ist bei Rechtsthemen oft so. Schon deine Beispiele gerade zeigen, dass man das unterschiedlich sehen kann, welches Geschäft gerade noch systemrelevant ist und was nicht. Da haben die Gerichte auch Spielraum. Und da das eben so Neuland ist, verstehe ich sehr gut diese Klagen. Aber ich würde den zumindest nicht die Garantie geben, dass das sicher klappt. Das weiß einfach noch niemand.
Wobei es ja fast rauszuhören und rauszulesen ist, dass es denjenigen, die betroffen sind, sowohl Händler, Kleinstunternehmer, Musiker, private Theater, da gibt es so viele Bereiche, dass es denen zu empfehlen ist, eine Klage einzureichen, weil ansonsten würden sie am Ende dann wohl nicht entschädigt, oder? Wie verhält sich das?
Also dann hat man größere Chancen, direkt mit dabei zu sein. Sollte es mal ein großes Urteil geben, dass Ansprüche auf Entschädigung bestehen, ich glaube, dann müsste die Politik das dann, also schon aus politischen Gründen, auf alle erweitern. Aber natürlich ist es gut, wenn man schon von Anfang an dabei war, um sich diese Chance zu erhalten. Das schafft nicht jeder. Es kostet natürlich auch Geld. Man braucht Rechtsanwälte und so weiter. Aber ich verstehe gut, dass man sich da auch organisiert und vielleicht nicht jeder einzeln seinen Weg geht, sondern dass man da zusammen das auch bündelt.
Da gibt es dann Händlerinitiativen, Händler helfen Händlern und da kann man sich dann selbst beteiligen. Kriegst du sowas mit, dass da jetzt vermehrt Klagen eingereicht werden? Wie ist das?
Wir kriegen mit, dass die Zahl der Verfassungsbeschwerden am Verfassungsgericht einfach quasi stündlich steigt. Das war vor allem nach diesem Gesetz der sogenannten Bundesnotbremse. Da ging das steil nach oben, weil es dann auch ein Bundesgesetz war und man dann sogar nach Karlsruhe direkt gehen muss, um vor Gericht zu ziehen und dann nicht mehr das Verwaltungsgericht bei einem vor Ort zuständig ist. Und hat man vielleicht auch eine gewisse Hemmschwelle, das Bundesverfassungsgericht. Und auch deswegen, man braucht die nicht zu haben. Das ist ein Bürgergericht, so. Aber sich da zu bündeln, das ist sicher der richtige Weg.
Wie ordnest du das ein, dass die Gerichte so beschäftigt und so gefordert sind? Liegt es daran, dass die Politik zu wenig klare Entscheidungen getroffen hat?
Das liegt an dem Zeitdruck und dem Druck einer Pandemie, dass die Politik so viele Entscheidungen und so umstrittene Entscheidungen treffen musste. Und es ist dann die Stufe 2 hängt damit zusammen, dass man das dann auch bestreiten kann und einzelne Dinge rechtswidrig findet. Und das ist das, warum gerade auch die Verwaltungsgerichte vor Ort, die waren ja lange zuständig, auch hier in Baden-Württemberg, am Verwaltungsgerichtshof, der sitzt ja in Mannheim. Da weiß ich auch von dem Präsidenten, der ist auch noch in dem zuständigen Senat, wie die überflutet wurden und quasi auch Tag und Nacht versuchen, auch zu priorisieren. Was entscheiden wir jetzt von diesem Aktenberg zuerst, von dem vielleicht ein Signal ausgeht? Da gab es mal das Beherbergungsverbot. Viele Hotels hatten auch geklagt, sind ja auch Unternehmen letztlich. Und das war mal so ein Punkt, wo die Politik letzten Herbst gesagt hatte, wo die Gerichte gesagt haben, hier ist die Politik wirklich mal zu weit gegangen. Von den Hotels ging damals nicht die große Gefahr aus. Und deswegen wurde ja auch hier in Baden-Württemberg dieses Beherbergungsverbot damals gekippt.
Wollen wir auch gleich mal drauf schauen, wann welches Gericht überhaupt zuständig ist. Gleich mit Frank Bräutigam.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Welches Gericht ist wofür zuständig? Da wollen wir drauf schauen mit dem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam in SWR1 Leute. Angenommen, jemand klagt gegen die Maskenpflicht im Freien. Welches Gericht ist dafür zuständig? Lässt sich das so einfach sagen?
Also bei allem, was diese Bundesnotbremse, die sogenannte, regelt, da geht es ja aber um eine Inzidenz ab 100. Das war eine Zeit lang leider so. Da musste man, seit es sie gibt, dieses Gesetz, seit Frühjahr, direkt zum Bundesverfassungsgericht gehen. So. Jetzt sind die Inzidenzen aber wieder niedriger. Das heißt, für viele Dinge sind auch wieder die Bundesländer zuständig. Und das führt dann dazu, dass der erste Schritt zum Verwaltungsgericht vor Ort ist. Also die gibt es auch in Karlsruhe oder in Stuttgart oder in Sigmaringen. Und da muss man dann Klage einreichen oder auch Eilanträge. Das ist dann der richtige Weg.
Also das würde dann beispielsweise auch die Klage betreffen, die Schülerinnen und Schüler eingereicht hatten aus der Ortenau. Einen Eilantrag hatten die gestellt, dass sie seit fast 4 Monaten keinen Präsenzunterricht mehr bekommen hatten. Wo geht sowas dann hin?
Das geht Ortenau, also Baden, ja, entweder Verwaltungsgericht Freiburg oder Karlsruhe. Also
oder Mannheim wahrscheinlich auch.
In den Norden oder in den Süden geht, genau. Aber das ist vor Ort zu klären, weil es wurde ja in der Pandemie auch viel darüber geredet, wer ist zuständig. Und ganz lange waren das ja auch nur die Bundesländer. Wir haben ja immer diese Runden in Berlin gesehen, wo die Kanzlerin sich mit den Ministerpräsidenten getroffen oder zusammengeschaltet hat. Und dann haben die immer so den Eindruck erweckt, die entscheiden da etwas alle zusammen und die Frau Merkel hat ganz viel Einfluss drauf.
Da gab es viel
Kritik. Das war aber gar nicht so bis zu dem neuen Gesetz im Frühjahr. Die konnten da rausgehen und alleine machen, was sie wollen, die Bundesländer. Und das haben sie teilweise auch. Die haben sich schon Stunden später dann vor die Kameras gestellt und gesagt, in unserem Bundesland machen wir es aber anders. Und das ist im Prinzip nichts Falsches, dass man vor Ort reagiert, wo die Zahlen hoch sind, machen wir was anderes. Aber viele Leute hatten dann diesen Eindruck des Flickenteppichs. Man weiß gar nicht mehr, was wo gilt. Und das muss man auch ernst nehmen, dass man den Leuten vermittelt, eine gewisse Einheitlichkeit, da wo es möglich ist, das ist auch ein wichtiges Gut.
Das ist immer diese Gratwanderung dann zu halten. Es kommen erste Hörerfragen rein. Martin Jeper zum Beispiel hat geschrieben, warum durfte das Infektionsschutzgesetz mit einfacher Mehrheit im Parlament Grundrechte entziehen, obwohl das nur über eine qualifizierte Mehrheit möglich wäre?
Das ist anders. Also das Gesetz braucht eine einfache Mehrheit, das reicht. Und man kann mit einem einfachen Gesetz, diesem Infektionsschutzgesetz, Grundrechte einschränken, nicht entziehen. So, die entscheidende Frage ist dann, gehen diese Einschränkungen zu weit? Das ist dieser berühmte Begriff inzwischen auch der Verhältnismäßigkeit. Da kann man dann in Schritt 2 die Gerichte prüfen lassen. Geht der Staat hier wirklich zu weit, greift zu stark ein? Aber ein Gesetz darf Grundrechte einschränken bis zu gewissen Grenzen mit einfacher Mehrheit. Möglicherweise ist hier bei der Frage gemeint, wenn man das Grundgesetz ändern möchte, also am Text dort selbst etwas ändern möchte, dann braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Aber darum ging es im Fall dieses neuen Infektionsschutzgesetzes damals nicht.
Wenn wir da über die Gerichte sprechen, wie sind die denn überhaupt ausgestattet mit Personal? Da gab es ja auch immer wieder einen Aufschrei, wir haben zu wenig Leute. Hat man da reagiert?
Es wurde in den letzten Jahren reagiert mit so einem Pakt für den Rechtsstaat, so hat die Politik das genannt. Das war aber auch vor der Pandemie. Da gab es dann 2000 neue Stellen für Richterinnen und Richter insgesamt. Also man hat das schon im Blick und die Länder tun etwas. Aber gerade ist das eine Schwemme an Klagen und das bringt die in große Nöte. Die arbeiten auch am Limit, die Richterinnen und Richter. Also da wäre es im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, die ja auf Entscheidungen über ihre Grundrechte warten, wirklich wichtig, da auch weiter noch zu verstärken personell.
Viele Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer kommen rein, gehen wir direkt an. Aus Thalfang hat sich gemeldet Hermann Josef Schmitz und fragt, wie sieht's denn eigentlich mit einer Haftbarkeitsklausel aus, wenn diejenigen, die solche Gesetze machen, mit ihrem privaten Geld haften müssten, dann würde die Sache anders laufen. Wenn ich als Unternehmer Mist baue, dann hafte ich, Stichwort Haftbarkeitsklausel.
Von Politikern und Politikerinnen, so verstehe
genau.
Ich das.
Verstehe ich auch so.
Ja, dass Verantwortung übernommen werden muss, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wenn es nur genauso wäre, wird keiner mehr in die Politik gehen, wenn man selber zahlen muss. Also man muss, glaube ich, diesen Schritt zurückgehen und den Gesamtkontext dann auch noch mal sehen. Weil ich will da gar nichts rechtfertigen, wenn vielleicht was falsch gelaufen ist. Aber wenn ich sage, ich gehe in den Bundestag und wirke an Gesetzen mit und weiß aber, es kommt eine Pandemie und für alles, was ich jetzt falsch mache, kann mein Privatbesitz draufgehen. Ich würde mir das, fürchte ich, zweimal überlegen. Und, aber Stichwort Haftung, es gibt ja gesetzlich vorgesehen, dass der Staat also der Steuerzahler, aber der Staat dann haftet, wenn etwas schief gelaufen ist. Die Frage ist dann, wann? Was war falsch? Hat jemand schuldhaft was falsch gemacht? Aber es gibt ja Regeln dafür, dass eben aber dann nicht der einzelne Beamte oder Politiker zahlen muss, sondern der Staat insgesamt das übernimmt. Also man ist da nicht völlig schutzlos gestellt.
Trotzdem muss man da immer wieder an die Verantwortung appellieren, ne?
Und diese Gedanken unseres Hörers kann ich gut nachvollziehen, ja.
Dann hat sich Rolf aus Weinheim gemeldet und möchte wissen, wie du die Zukunft der Clubs siehst.
Schwierig. Ich weiß, auch bei uns in der Redaktion sitzen sehr musikaffine Menschen, die da große Sorgen haben. Ich bin da nicht der Mega-Experte, kann mir aber einfach vorstellen, dass, so hart das klingt, Tanzen in großer Nähe, auf engem Raum, dass das vielleicht eine der Dinge sein wird, die man eher am Ende lockert, so hart das klingt. Das muss allerdings die Politik natürlich entscheiden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass so Dinge wie Testpflicht, wenn man rein will, Genesene und Geimpfte, also dass man damit vielleicht anfängt, wenn man da ja dann feststellt, die Gefahr ist nicht so groß. Das ist ja immer das Kriterium.
Wie es jetzt im Fußballstadion ist beispielsweise.
Also, ob das eine Lösung sein kann. Wie das dann ist, wenn man sagt, Abstand in einem Club, ob das dann überhaupt attraktiv ist, das können die Besitzerinnen und Besitzer besser einschätzen. Aber ich kann deren Nöte auch sehr, sehr gut nachvollziehen.
Aus Neu-Ulm hat Andreas Schulen sich gemeldet und fragt, wird bei Gericht bewertet, wie Gesundheitsämter ausgestattet sind und arbeiten? Ist es denkbar, dass die Gerichte konkrete Vorgaben machen, dass strukturierter und besser gearbeitet wird?
Das halte ich für nicht so wahrscheinlich. Also es gibt immer mal derartige Klagen, bezüglich Gesundheitsämtern wäre das was Neues, aber es gab immer mal Klagen bei Pflegeheimen. Die Politik muss die Pflege besser ausstatten. Also der Staat muss mehr machen. Und da sagen die Gerichte traditionell bei solchen Klagen, da hat die Politik einen großen Spielraum, kann selbst entscheiden, wo sie die Schwerpunkte setzt, in Klammern, muss sich dann aber auch politisch verantworten bei denen, die sagen, Gesundheitsämter viel zu wenig. Das muss dann die Wählerin und der Wähler entscheiden. Aber die reine Ausstattung der Gesundheitsämter ist aus meiner Sicht eher eine politische als eine rechtliche Frage.
Dann kommen Nachfragen, weil auch heute das Infektionsschutzgesetz nochmal geändert werden soll und es weiterhin massive Einschränkungen gibt, wo man dagegen klagen kann. Gehen wir gleich an in der nächsten Runde mit Frank Bräutigam.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Viele Fragen kommen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Zum Beispiel aus Vaihingen hat Brigitte Petroschka geschrieben und sie sagt, ja, der Bundestag will das Infektionsschutzgesetz heute nochmals ändern. Einschränkungen der Reisefreiheit sollen weiter ein Jahr gelten. Das ist ein massiver Eingriff in die Grundrechte. Wo kann ich dagegen klagen?
Also wenn das geplant ist, das in diesem Bundesinfektionsschutzgesetz direkt zu regeln oder vielleicht auch zu sagen, der Minister darf das in der Verordnung einheitlich regeln, dann ist das Bundesverfassungsgericht aus meiner Sicht der richtige Ort dafür.
Evan Beck aus Remshalden hat geschrieben, das Bundesverfassungsgericht wird abzuwägen haben, ob die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, um zu verhindern, dass sich viele Menschen treffen. Da ging es doch nicht um die Alleinerziehende, die abends spät auf die Straße geht. Wir hatten das eben mal angesprochen.
Unser Beispiel eben zu den Ausgangsbeschränkungen nachts. Das ist ein wichtiges Argument und ein Gegenargument zu dem, was ich gesagt habe und auch das Argument der Politik. Also die Ausgangsbeschränkungen nachts, so das Argument dafür, sollen verhindern, dass die Leute rausgehen und woanders wieder reingehen, nämlich zur illegalen Party.
Man will viele Kontakte vermeiden.
Genau. Und das ist die Begründung des Gesetzes. Das war auch ein Grund, warum das Bundesverfassungsgericht in diesem Eilbeschluss gesagt hat, naja, da gehen wir erstmal nicht ran, das können wir so zumindest nachvollziehen auf den ersten Blick so. Ich finde aber, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung und Einschätzung, dass man bei jedem einzelnen Menschen differenzieren muss, dass man da zu sehr alle über einen Kamm schert, die illegalen Partygänger, und man aber auch für die alleinerziehende Mutter, die auch nachts um eins, darum geht's ja, nicht raus darf und keinen ansteckt und nirgendwo wieder reingeht. Und wenn man dafür keinen Grund hat, geht mir persönlich das zu weit. Es ist aber auch möglich, dass die Gerichte das anders sehen. Das zeigt eben bei diesen Grundrechtsfragen, da gibt es immer Argumente für beide Seiten. Das ist auf der einen Seite schön, das macht es aber nicht immer einfach, da klare Ergebnisse zu bekommen.
Man muss ganz differenziert hinschauen. Dann ist eine Frage reingekommen von Jules. Er musste seine Hochzeit von September 2020 auf jetzt September 2021 verschieben. Und jetzt sagt, da sind wir immer noch in der Schwebe, ob das Fest stattfinden kann mit 130 50 Personen. Er geht davon aus, dass 120 davon geimpft sein werden. Kannst du als Orakel fungieren?
Würde ich sehr gerne. Das ist, glaube ich, mal ein Punkt, wo wir auch offen zugeben müssen, wir wissen es nicht. Wir müssen versuchen, vieles zu wissen, aber das hängt einfach von den Werten ab, von der Politik. Aber dieser Punkt, wenn da alle geimpft sein werden, das könnte ein wichtiger Faktor werden, um zu sagen, in solchen Situationen geht das vielleicht. Und ich wünsche ihm schon als Bräutigam wirklich alles Gute, dass seine Hochzeit wirklich stattfinden kann.
Wobei du ja einen ganz wichtigen Punkt ansprichst da. Die Frage, wann werden Beschränkungen aufgehoben, wenn man genesen ist, getestet ist, geimpft ist. Also das wurde ja vielfach diskutiert.
Ja, das ist ein Thema, das hat die Gesellschaft und führt es noch zu einer Zerreißprobe. Das kam ja so nach Weihnachten, als die Impfstoffe kamen, die Frage, wer geimpft ist, muss man für diese Leute die Beschränkung dann aufheben. Und das Gegenargument ist, ja, wie die einen werden geimpft und dürfen dann auch noch mehr und die anderen sitzen weiter zu Hause. Das ist doch ungerecht. Da prallen wirklich große Fragen aufeinander. Willst du meine Einschätzung dazu hören?
Sehr gerne.
Genau. Man kann wieder beide Ansichten vertreten. Ich finde, wenn der Staat Grundrechte einschränkt, dann braucht er einen Grund dafür. Der war lange Zeit, du Bürgerinnen, Bürger bist gefährlich. Seit feststeht, dass man nach einer Impfung weitgehend, zumindest sagen die Wissenschaftler, keine Gefahr mehr ist, fehlt aus meiner Sicht der Grund des Staates zu sagen, du darfst dich nicht mehr mit deinen Freunden treffen.
So. Was ist mit einem Gleichbehandlungsgrundsatz? Da kann man ja auch wieder nachfragen.
Genau. Das ist das Gegenargument und da würde ich sagen, muss man denn alle gleich behandeln, dass alle gleich wenig dürfen? Was hat derjenige davon, der dann sagt, oh super, der andere darf auch nicht raus? Aber wie gesagt, da
das
kann man jetzt,
und
das, ist aber, ist aber Solidarität, man kann das auch anders verstehen, das sind wirklich wichtige Punkte. Ich habe dann lange drüber nachgedacht, weil ich das auch für die Tagesthemen da kommentieren, meine Meinung sagen musste, mich positionieren musste und mein letzter Satz war so sinngemäß, viele werden von Ihnen, die zuschauen, früher geimpft sein als ich, wenn Sie dann mehr dürfen, früher als ich, ich werde es Ihnen von Herzen gönnen. Aber das ist eine sehr persönliche Frage. Ich kann
auch
verstehen.
Jeder kann das auch anders für sich einordnen und betrachten.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wenn wir über die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter sprechen, dann kommen Fragen auf, wie kann es sein, dass ehemalige Mitglieder des Bundestags die höchsten Ämter im Verfassungsgericht haben? Stefan Habert beispielsweise war CDU-Politiker, als er ans Bundesverfassungsgericht gewählt wurde. Gab es Kritik?
Da gab es von Anfang an Kritik, die muss man auch ernst nehmen, finde ich. Für den Hintergrund sollte man Folgendes wissen. Das Bundesverfassungsgericht, beide Senate, A8 Richterinnen und Richter, zusammengesetzt aus einer Mischung. Da sind Hochschulprofessorinnen und Professoren, da sind ehemalige Richter von anderen Gerichten und es sind vereinzelt auch ehemalige Politiker da. In dem anderen Senat ist das Peter Müller, ehemaliger Ministerpräsident des Saarlands. Und es gab auch schon immer ehemalige Politiker vereinzelt am Gericht. Jutta Limbach ist ein Beispiel und Roman Herzog, damals auch beide Präsidenten gewesen. Also diese Mischung gibt es schon lange. Jetzt kommt das Aber. Es ist auch wichtig, immer den Kontext der Zeit zu sehen. Institutionen stehen immer stärker im Kreuzfeuer der Kritik. Und so ein direkter Wechsel des Vize-Fraktionsvorsitzenden auch an die exponierte Stelle des Präsidenten, dass die Leute da zumindest kritische Fragen stellen, das habe ich von Anfang an verstanden. Das habe ich auch in Sendungen so gesagt von Anfang an. Das führt aber nicht, das muss ich dann dazu sagen, automatisch dazu, dass das Gericht nicht mehr unabhängig ist. Und noch ein Fakt dazu, der wichtig ist, wenn die 8 Richterinnen und Richter jetzt zum Beispiel über die Corona-Maßnahmen, über die wir hier die ganze Zeit sprechen, entscheiden werden, dann hat der Präsident nur eine Stimme. Der ist nicht mächtiger als die anderen. Das ist ein wichtiger Fakt einfach, wie viel Einfluss er hat. Aber wie gesagt, so dieser direkte Wechsel in diesen Zeiten aus der Politik als Präsident, dass die Leute sich ja Fragen stellen, gerade weil dieses Gericht auch sehr viel von weichen Faktoren wie Vertrauen lebt, das ist legitim zu fragen.
Insbesondere bei dem aktuellen Präsidenten Habert wurde ja, ich glaube, im Juni vergangenen Jahres Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und dann gab es einige Berichte, zum Beispiel, dass er Mitglied einer Kanzlei war, die Volkswagen im Dieselskandal vertrat. Er war mit dem Fall nicht betraut.
Genau.
Aber deswegen sind die Fragen wahrscheinlich auch besonders laut.
Diese Feinheiten sind dann wichtig und auch da gehört zu, Stichwort Mischung, dass auch Rechtsanwälte an diesem Gericht ihr Wissen einbringen können. Also das ist per se alles nichts Böses. Es ist insgesamt nur wichtig, eine Sensibilität für diese Fragen zu haben, dass ein Gericht, das traditionell extrem hohe Beliebtheitswerte hat, weil es als Gericht für die Bürgerinnen und Bürger gilt, dass das auch weiterhin so ist, ist ein wichtiger Faktor in unserem Staat, gerade in diesen rauen Zeiten. Und die Richterinnen und Richter werden aber vom Bundestag gewählt. Da gibt es große Mehrheiten dafür. Das scheint im Bundestag selbst dann kein Problem, nicht als Problem gesehen worden zu sein.
Ja, es gibt dann Nachfragen beispielsweise von einem Kölner Rechtsanwalt, der hat eine Auskunftsklage erhoben und möchte wissen, weil es eine Honorarprofessur an der Uni Heidelberg für Harvard gibt und die darf er wohl weiter ausüben, wie es genau zu dieser Professur kam.
Da kann ich nichts zu sagen, weil ich die Details nicht kenne. Auskunft zu verlangen ist berechtigt, aber was da genau gelaufen ist, das weiß ich nicht.
Wie berechtigt sind denn nochmal als Einordnung, wie berechtigt sind denn diese ganzen Nachfragen nach der Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter?
Dass man die sich stellt, ist okay, aber da würde ich schon, wenn ich auf die gesamte Justiz blicke, das Selbstverständnis von Richterinnen und Richter ist von großem Wunsch nach Unabhängigkeit geprägt und das nehmen die auch sehr, sehr ernst. Also es geht ja, das zeigt ja auch unsere Sendung, auch viel um die Verwaltungsgerichte vor Ort und deren Aufgabe ist es, dem Staat kritisch auf die Finger zu gucken und das haben die schon vor Corona getan und das werden die auch weitermachen. Also dieses Selbstverständnis, wir sind die dritte Gewalt und lassen uns vom Staat nichts vorschreiben, das ist aus meiner Sicht ausgeprägt in der Justiz.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Seit anderthalb Jahren leben wir jetzt mit dem Virus. Frank Bräutigam, ARD-Rechtsexperte. Das hat deine Arbeit massiv verändert, die Arbeit eurer Redaktion. Wir wollen auch über diese Arbeit sprechen. Gibt es so eine Frage, die bei euch permanent und immer wieder aufgetaucht ist?
Also rund ums Impfen. Das bewegt die Leute natürlich. Wir haben eben schon über die Aufhebung von Beschränkungen und was heißt das für andere gesprochen. Es geht eigentlich um das ganze pralle Leben. Also Reisen, Arbeiten, Homeoffice, viele Fragen dazu. Und wir haben ja als klassisches Gebiet einfach, wir sind an den Gerichten unterwegs und in der Tagesschau machen wir dann was zum großen Klimaurteil und so weiter. Und was sich eben verändert hat, dass wir von jetzt auf gleich diese Alltagsfragen rund um Corona lösen wollen und aber auch müssen. Also wenn Frau Merkel war bei Anne Will sonntags abends und hat die Bundesnotbremse angekündigt, dann klingelt sofort montags früh von tagesschau.de das Telefon, erklärt uns das, darf die das, was sind die Grenzen? Und dann setzen wir uns im Team mit mehreren hin und bohren diese dicken Bretter. Weil wir wissen das auch nicht alles sofort, aber wir wissen vielleicht, wo wir nachgucken und versuchen dann schnell was zu produzieren und aufzuklären.
Das Nachgucken ist ja so wichtig, nur sind wir jetzt in einer Situation, da kann man vielleicht vieles noch gar nicht so richtig nachgucken, weil es die Beispiele noch nicht gegeben hat.
So,
also
da,
wie gehst du da vor?
Da muss man auch so ehrlich sein, das haben wir uns auch vorgenommen als Team, wenn wir etwas nicht wissen, dann sagen wir das auch. Oder noch besser ist, weil es etwas unbefriedigend ist, die Knackpunkte herausarbeiten. Das ist das Argument dafür, das ist das Argument dagegen. Das Gesetz kann man in beide Richtungen verstehen und dann sagen, das ist jetzt Neuland. Das ist auch dann eine Offenheit, die mir aber als Journalist auch sehr wichtig ist. Und der Zeitdruck kommt hinzu. Ne? Also wir können nicht sagen, ja, am Montag bis Freitag habt ihr den Beitrag oder den Artikel. Also diese eine Eilentscheidung, über die wir auch gesprochen haben, zur Ausgangsbeschränkung vom Bundesverfassungsgericht, die kam sage und schreibe um 19.50 Uhr, wurde die veröffentlicht.
Und Pressemitteilung, sollte wahrscheinlich noch
Mail-Eingang 19.50 Uhr.
Tagesschau.
Und Tagesschau, wissen wir, 20 ja. Uhr. So, und meine Aufgabe war dann, das zu lesen und ich war dann tatsächlich der Aufmacher, also der erste Beitrag oder live dann zugeschaltet in der Tagesschau und habe versucht zu erklären, was wurde entschieden und was heißt es jetzt und was heißt es auch noch nicht. Keine abschließende Klärung. Aber das Herz pocht, wenn dann um 8 dieser Gong, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau, man steht da in unserem kleinen, feinen Karlsruher Studio, das Herz pocht, aber es macht Tiere Spaß.
Du machst dennoch einen sehr, sehr gelassenen Eindruck. Hat dich das über die Jahre einfach gelassen gemacht, weil du weißt, du kannst damit jeder Situation umgehen?
Also die Erfahrung hilft, aber man darf sich auch nie zu sicher sein, dass das jetzt klappt. Also das ist schon auch immer, das Herzklopfen, das ist wichtig, dass man konzentriert ist, dass man auch versucht, was ist jetzt wirklich das Entscheidende, denn die Fallhöhe ist groß. Also es muss korrekt sein, das ist der Anspruch der Leute an uns, das ist auch richtig so. Und insofern, also Erfahrung hilft und wir sind ja auch ein Team, das ist ganz wichtig. Ich bin da nicht alleine. Wir sind ein Team von insgesamt 10 Leuten, die fürs Radio, für Fernsehen, fürs Internet arbeiten, alle juristisch auch ausgebildet sind und Journalisten. Und unser Anspruch ist eben, diese schwierigen, dicken Bretter, diese schwierigen Formulierungen zu übersetzen in die Alltagssprache. Und das klappt mal besser, mal schlechter, aber wir geben uns alle Mühe zumindest.
Jetzt sind wir alle nur Menschen, es passieren auch schon mal Fehler. Gibt es für dich so ein dickes Ding, wo du sagst, oh Mann, da denke ich heute noch dran?
Also so ein richtig dickes Ding als Fehler, ehrlich gesagt, müsste ich jetzt, ne, fällt mir nicht so direkt ein, aber was ab und zu mal passiert, wenn man in so einer Live-Situation ist, dass es auf einmal schwarz im Kopf wird, also so ein Mini-Blackout, den man dann zum Glück, glaube ich zumindest, habe ich mir ein, zwei Sachen nochmal angeguckt danach, hat man das jetzt gemerkt? Ich dachte dann zum Glück nein, aber das kann mal passieren in diesem Scheinwerferlicht, dass man redet und merkt, oh, wo willst du denn jetzt eigentlich hin?
Die Platte hängt.
Und mein Rezept dafür ist dann immer laut nachdenken und weitersprechen und hoffen, dass der Faden wieder zurückkommt. Und ich hoffe, ich habe ihn meistens auch wieder gefunden.
Das klingt nach einer guten Technik. Also ich habe nie was gesehen. Von daher.
Zum Glück.
Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Frank Bräutigam.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.